NDR Info. Echo des Tages.
Es begrüßt Sie an diesem Mittwoch Kai Küstner mit folgenden Themen. Haushaltsstreit Teil 1. Kanzlerin und AfD-Fraktionschefin behaken sich bei Generaldebatte im Bundestag. Haushaltsstreit Teil 2. EU-Kommission macht ernst und Weg frei für Strafverfahren gegen Italien. Neue Abzockmasche. Rechercheure kommen abermals Steuerschwindlern auf die Spur. Und DFB pfeift sich selbst zurück. Künftig kein Bundesliga-Fußball mehr am Montag. Es waren insbesondere zwei Frauen, auf die sich der Lichtkegel der Aufmerksamkeit heute im Bundestag richtete. Zum einen ist da die Kanzlerin. Von deren Rede erwarteten sich Beobachter zwischen den Zeilen auch Aufschluss über die Frage, wie viel Lust aufs Regieren hat Angela Merkel eigentlich noch? Wie angriffslustig würde sie sich zeigen bei ihrem ersten Auftritt im Parlament, nach der Ankündigung, den CDU-Vorsitz abzugeben? Zum anderen ist da die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, bei der sich die Frage stellte, was tun, wenn man wegen der Parteispendenaffäre so sehr mit der Verteidigung der eigenen Haut beschäftigt ist, dass es mit Angriffen auf die Regierung knifflig wird. Über den Tag der Haushaltsdebatte berichtet aus Berlin Janina Lückhoff.
Es ging viel um die Digitalisierung bei dieser Generaldebatte, ein wenig um den UN-Migrationspakt, aber auch um die Parteispenden von Alice Weidel, gleich zu Beginn und das vor allem bei ihr selbst. Die Fraktionsvorsitzende der AfD nutzte ihre Rede zum Auftakt der Generaldebatte zur Selbstverteidigung angesichts der wegen undurchsichtiger Parteispenden gegen sie laufenden Ermittlungen.
Ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben es erkannt und reagiert, zurückgezahlt. Weit vor dem absolut inszenierten Medienskandal. Moralische Vorhaltung müssen wir uns hier von Ihnen überhaupt nicht machen lassen. Am wenigsten von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren.
Von Ihnen, damit meinte Weidel auch die CDU und verwies auf deren Parteispendenaffäre vor knapp 20 Jahren.
Es wurden auch keine Bargeldkoffer hin und her getragen, deren Inhalt in Schubladen verschwunden ist und an deren Verbleib sich niemand mehr erinnern kann oder will.
Weidels Rede fast ausschließlich zu diesem Thema. Der Konter der Kanzlerin.
Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält.
Angela Merkel wirkte gelöst bei dieser Debatte, bekam für ihre Rede viel Applaus, den sie sichtlich genoss. Zwei Themenkomplexe machte sie zum Schwerpunkt. Zum einen die digitale Herausforderung. Industrie 4.0 bedeutet, dass sich die Arbeitswelt erheblich verändere.
Die Zeit drängt. Wir stehen in einem wahnsinnigen globalen Wettbewerb. Und wir stehen in der Herausforderung, diesen Wettbewerb so zu gestalten, dass er auch im 70. Jahr der sozialen Marktwirtschaft uns die Chance gibt, das so zu gestalten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Technik den Menschen beherrscht.
Zum anderen verteidigte Merkel den UN-Migrationspakt. Man habe bei den Verhandlungen darauf geachtet, dass die nationale Souveränität in der Gesetzgebung nicht berührt werde. Der Pakt sei aber ebenso wie der Flüchtlingspakt der richtige Antwortversuch, globale Probleme international und miteinander zu lösen.
Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus, denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter holte zum Rundumschlag gegen die Große Koalition aus.
Liebe Frau Merkel, Sie haben ja eine ganz bemerkenswerte Rede hier gehalten. Aber Ihr Kabinett ist einfach viel zu häufig realitätsverloren, was Europapolitik angeht, ideologisch verbohrt. Und wenn man sich Herrn Seehofer anschaut, auch noch häufig tölpelhaft in der Umsetzung.
Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner warf der Bundesregierung vor, mit dem Haushaltsentwurf nicht die richtigen Prioritäten zu setzen.
Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und. Alles überwiegend konsumtive Aufgaben. Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren. Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden.
Lindner ging auch darauf ein, dass weder Merkel noch Seehofer für ihre Parteivorsitze kandidierten. Damit sei bald kein Vorsitzender der Koalitionsparteien mehr in der Regierung vertreten. Wenn Parteien so auf Distanz zu ihrer eigenen Regierung gingen, so Lindner, dann sei das nicht der Anfang von etwas, sondern man werde Zeuge des Endes von etwas.
Als eine Art Festschmaus für die Opposition wird die Generaldebatte im Bundestag gerne gehandelt, in der sie genüsslich die Regierungsparteien an Stellen piesacken kann, die nicht zwingend etwas mit dem Thema Haushalt zu tun haben müssen. Doch das Rededuell Merkel-Weidel hatte, wie unsere Kommentatorin Franka Welz meint, eine eindeutige Siegerin.
Traditionell ist die Generaldebatte im Bundestag die Sternstunde der Opposition. Eine Chance, die Schwächen der Bundesregierung offenzulegen. AfD-Fraktionschefin Weidel hat diese Chance nicht genutzt. Stattdessen nutzte sie ihre Redezeit größtenteils zur Selbstverteidigung in der Affäre um undurchsichtige Parteispenden. Und das ausgerechnet mit dem Argument, Fehler mache schließlich jeder. Souverän ist anders. Souverän konterte zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel den durchsichtigen Angriff Weidels, es seien keine Bargeldkoffer hin und her getragen worden. Sprich, eure Parteispendenaffäre war aber schlimmer als unsere. Merkel sagte schlicht, das Schöne an freiheitlichen Debatten sei, dass jeder über das spreche, was er für das Land für wichtig halte. Thema abgehakt, AfD auf Normalmaß zurechtgestutzt. Im Gegensatz zu Weidel hat Merkel ihren Auftritt genutzt, ihre womöglich letzte Generaldebatte als Bundeskanzlerin, um darüber zu sprechen, was ihr wichtig ist, gegen Nationalismus, für multilaterale Zusammenarbeit, um den Frieden in Europa und der Welt zu erhalten. Deutsches Interesse heiße immer auch, die anderen mitzudenken. Das sei der Erfolg von Europa, der Erfolg einer multilateralen Welt. Das kann man als Ausblick verstehen auf das, worum sie sich künftig als nur Kanzlerin kümmern will, oder als Merkels Vermächtnis, die Botschaft, die sie Parlament und Bevölkerung mitgeben will. Merkels Auftritt war von einer Klarheit, die sie insbesondere während des unsäglichen Unionskrachs im Sommer oder auch im Streit um den ehemaligen Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Maaßen vermissen ließ. Wie eine Kanzlerin auf Abruf ist Merkel heute nicht aufgetreten, sondern wie eine, die noch viel vorhat, auch wenn ihr womöglich die Zeit davonläuft. Keine Spur mehr von der von Sorgen gezeichneten Politikerin der vergangenen Monate. Im Gegenteil, Angela Merkel wirkt seit ihrer Entscheidung, den CDU-Vorsitz im Dezember abzugeben, wie befreit. Die AfD dagegen wird immer mehr zur Maus, die brüllt.
Franka Welz kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Eine Art Dauerbrenner unter den Haushaltsfragen ist auch diese hier. Wie viel Geld soll die Bundesrepublik eigentlich für ihre Streitkräfte ausgeben? Die NATO macht beharrlich Druck, Berlin möge sich doch bitte endlich der vereinbarten 2%-Marke annähern, also 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Seit mit Donald Trump ein Geschäftsmann im Weißen Haus sitzt, hat dieser Druck nochmal erheblich zugenommen. Auch wenn der sich die heutige Debatte im Bundestag kaum angehört haben dürfte. Aus Berlin, Christoph Prössel.
Ministerin von der Leyen verteidigte die Erhöhung des Wehretats für das kommende Jahr. Das seien gute Nachrichten für die Bundeswehr, sagte die CDU-Politikerin. Der Haushalt für das Militär soll um 4,7 Milliarden Euro auf über 43 Milliarden Euro steigen. Die Linkspartei kritisierte das Plus für den Wehretat und schlug vor, die zusätzlichen Milliarden armen Kindern zu geben. Die Abgeordnete Gesine Lötsch.
1.000 Euro für jedes Kind. Damit könnten wir so viel Sinnvolles tun. Doch sie investieren die Steuergelder lieber in todbringende Waffen und das finden wir unverantwortlich.
Die AfD forderte eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts, um das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. Gleichzeitig kritisierte der Verteidigungspolitiker Kästner, dass der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan nichts gebracht habe. Die deutschen Streitkräfte sollten sofort abziehen. Die Grünen bemängelten, die Große Koalition verfolge die Strategie viel helfe viel. Dabei müsste bei der Bundeswehr etwas an den Strukturen verändert werden.
Wir bleiben beim Thema Haushalt. Zwickmühlen sind in den vergangenen Krisenjahren für die EU-Kommission fast zu einer Art Dauerzustand geworden. Was den italienischen Haushalt angeht, so befindet sich Brüssel wieder in so einer, weist sie Rom in die Schranken, nutzt das die rechtspopulistische Regierung dort für ihre Zwecke, indem sie das Feindbild EU nähert. Tut die Kommission nichts, um die eigenen Regeln zu verteidigen, macht sie sich im Grunde selbst überflüssig. Daher hat sich Brüssel nun auch gegen das Nichtstun entschieden, berichtet Ralf Siener.
Betont zurückhaltend formulierte EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis die Entscheidung, ein Defizitverfahren gegen Italien zu eröffnen.
We concluded an opening a debt-based excessive deficit procedure is thus warranted.
Das Juncker-Team ist überzeugt, ein Defizitverfahren gegen Italien ist geboten und signalisierte damit an die Koalition der Populisten in Rom, dass die EU-Kommission in diesem Punkt keinen Ermessensspielraum hat und keine freie Wahl. Fall.
The debt criteria should be considered as not complied.
Denn Italiens Haushaltsentwurf für 2019 verstößt gegen sämtliche EU-Schuldenkriterien.
Italy's debt is forecast to remain at around 131% of GDP over the next 2 years.
Die Gesamtverschuldung Italiens beläuft sich auf 131% der Wirtschaftsleistung und daran ändert sich in den kommenden 2 Jahren nach Berechnungen der EU-Kommission nichts. Durch den Rekordschuldenberg ist nach Analyse des Juncker-Teams jeder Italiener bereits jetzt mit 37.000 Euro verschuldet und jeder italienische Staatsbürger muss pro Jahr 1.000 Euro für den Schuldendienst aufbringen. Statt finanzpolitisch vorsichtig zu handeln, nehme Italien jetzt noch umfangreiche neue Schulden auf, kritisiert der Kommissionsvize.
Italy is essentially planning significant additional borrowing instead of the necessary fiscal prudence.
Wir sehen das Risiko, dass Italien in Instabilität schlafwandelt, fügte der Kommissionsvize wörtlich hinzu. Und wenn die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone schlafwandelt, dann gefährdet das laut Dombrovskis die gesamte Euro-Währungsgemeinschaft. Die Euro-Länder seien im selben Team und müssten deshalb nach denselben Regeln spielen.
Euro-Area-Countries are in the same team and should be playing by the same rules.
Eine gemeinsame Währung braucht gemeinsame Regeln, betont auch der Finanzexperte der Grünen im EU-Parlament Sven Giegold und fordert die italienische Regierung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Gleichzeitig müsse sich auch die EU-Kommission bewegen. Für ökonomisch sinnvolle Ausgaben könnte die Europäische Union temporär ein italienisches Defizit akzeptieren, und zwar von maximal 2,4%, appelliert Giegold an das Juncker-Team. Doch ökonomisch sinnvolle Schulden kann die EU-Kommission im italienischen Haushaltsentwurf nicht entdecken. Im äußersten Fall droht dem hochverschuldeten Land eine Strafe in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Euro. Doch ob, wann und wie viele Milliarden Italien an Brüssel zahlen muss, das ist völlig offen. Die Juncker-Kommission ist dann wahrscheinlich schon Geschichte.
Kommt der harte Brexit, der weiche Brexit oder doch der Exit vom Brexit, sprich gar kein Brexit? Vorhersagen über den Austritt der Briten aus der EU zu treffen, ist selbst für eingefleischte Beobachter ein echtes Wagnis geworden. Fest steht eins, kurz vor dem für Sonntag angesetzten Sondergipfel, auf dem der Austrittsvertrag unterzeichnet werden soll, ist die britische Premierministerin May in Brüssel eingetroffen. Und ganz entgegen seiner Gewohnheit, Politiker aus aller Welt zu Herzen, drückte EU-Kommissionschef Juncker Frau May kein Küsschen auf die Wange. Astrid Korall.
Mit einem flüchtigen Lächeln im Gesicht traten Jean-Claude Juncker und Theresa May vor die Presse in Brüssel, gaben sich die Hand und verschwanden dann zu ihrem Gespräch. 4 Tage vor dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs sprechen der Präsident der EU-Kommission und die britische Premierministerin über die geplante politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Diese soll Grundlage für ein künftiges Partnerschaftsabkommen sein, das im Detail aber erst nach dem Austritt im März des kommenden Jahres ausgehandelt werden soll. Unterhändler der EU und Großbritanniens hatten in der vergangenen Woche den Entwurf eines Scheidungsvertrags vereinbart. Doch über den Text wird weiter heftig diskutiert. Gerade Hardlinern im britischen Unterhaus geht er nicht weit genug, weil Großbritannien ihrer Ansicht nach dem Brexit zu eng mit der EU verbunden bleibt. Theresa May braucht aber die Zustimmung des britischen Parlaments, damit der Vertrag überhaupt in Kraft treten kann. Vor ihrem Besuch in Brüssel hatte die Premierministerin in London erneut für die Vereinbarung mit der EU geworben. Sollten die Abgeordneten diese ablehnen, könnte es sein, dass Großbritannien die EU gar nicht verlassen könne, hatte sie bei einer Fragestunde im Parlament gesagt. Ob Jean-Claude Juncker der Premierministerin in dem Gespräch heute etwas anbieten kann, um den Scheidungsvertrag besser zu Hause verkaufen zu können, ist allerdings mehr als fraglich.
Der US-Präsident hat sich eindeutig festgelegt. Den Iran hält er für böse, den mächtigen Gegenspieler in dieser so wichtigen Weltregion, Saudi-Arabien hingegen, für einen wichtigen Partner. Jedenfalls hat Donald Trump, kurz bevor er sich in den Kurzurlaub verabschiedete, dem saudischen Kronprinz Salman erneut versichert, wie treu die USA an dessen Seite stünden. Obwohl Trumps eigener Geheimdienst CIA offenbar davon ausgeht, dass Salman persönlich in den Mord an dem kritischen Journalisten Khashoggi verwickelt sein könnte. Geschäftsinteressen seien nun mal wichtiger, erklärte Trump unzweideutig, wofür er sogar Kritik aus der eigenen Partei erntete. Solche Sätze, meinen viele, seien ein gefährliches Signal an sämtliche Despoten auf dem Erdball, dass sie von den USA nichts zu befürchten hätten.
Trotz aller Kritik, Präsident Trump legt per Twitter noch einmal nach. Er feiert die gesunkenen Ölpreise und dankt Saudi-Arabien, dass es dabei geholfen habe. Wirtschaft, Geschäfte, Öl. Das war bereits der Kern seiner Erklärung, wie es im Verhältnis zu Saudi-Arabien weitergehen soll. Es geht um Amerika zuerst. Wir geben keine milliardenschweren Aufträge auf und überlassen sie Russland, China oder anderen. Für mich geht es um Amerika zuerst. Trump widersetzte sich damit der Einschätzung der CIA, der saudische Kronprinz könnte die Ermordung der Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet haben. Er wiegelte einen möglichen Einfluss des Kronprinzen ab und hob dagegen hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien sei. Richard Haas, Präsident des Council on Foreign Relations, sagte bei MSNBC, der Präsident sende eine neue Botschaft in die Welt. Es ist nicht Amerika zuerst, es ist kommerzielle Interessen zuerst. Nicht unser strategisches Interesse, nicht unsere Werte. Es ist eine außergewöhnlich enge Ansicht unseres nationalen Interesses. Das haben wir so noch nicht gesehen. Das Verhältnis der USA zu Saudi-Arabien war immer von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Darauf verwies der konservative Kommentator John Podharis. Wir haben in der Vergangenheit oft weggeschaut bei furchtbaren Dingen, die Saudi-Arabien getan hat. Trump hebt die schlimmsten realpolitischen Instinkte hervor, die amerikanische Außenpolitik hat. Präsident Trump geht es aber nicht nur um die Wirtschaft. Seine Erklärung zum Verhältnis zu Saudi-Arabien begann mit Iran. Trump kritisiert Iran für den Krieg im Jemen, für Hilfen an Terrorgruppen im Nahen Osten und den syrischen Diktator. Wenn Irans Einfluss nicht wäre, würde Saudi-Arabien sich aus dem Jemen zurückziehen. Außerdem sei Saudi-Arabien bereit, Milliarden Dollar für den Kampf gegen Terroristen auszugeben, so Trump. Saudi-Arabien ist für die Trump-Regierung zu einem der wichtigsten Verbündeten in der Region geworden und das will sie nicht aufgeben. Trump-Unterstützer Sean Hannity sagte in seiner Fernsehshow bei Fox News: Wir haben einen historischen Moment, in dem die USA, Israel, Ägypten, Jordanien, die Emirate, die Saudis in Linie gebracht sind gegen Iran und die Gefahr, dass sie eine Atomwaffe bekommen. Wir sollten diese Beziehung nicht beenden. Der republikanische Senator Lindsey Graham stimmte ihm grundsätzlich zu, aber er plädierte trotzdem dafür, strenger mit Saudi-Arabien umzugehen. Das Land brauche die USA mehr, als die USA es brauchten. Ich halte die strategische Partnerschaft für wichtig. Ich unterstütze Israel. Aber wir haben hier die historische Möglichkeit, den Leuten im Nahen Osten zu sagen, ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Wenn du uns nicht respektierst und zivile Normen zu Boden trampelst, wirst du dafür bezahlen. Für Graham richtet sich das vor allem an den Kronprinzen Mohammed bin Salman. Graham steht mit seiner Kritik nicht alleine. Senatoren beider Parteien verlangten von Trump Aufklärung über den Tod Khashoggis und die Rolle des Kronprinzen.
Jan Böschel berichtete aus Washington. 18.48 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Cum-Ex, das ist zum Kürzel geworden für die ganz große Abzocke. Mutmaßlich 30 Milliarden Euro erschwindelten sich im Jahr 2012 Banker und Investoren, indem sie sich vom Staat Steuern erstatten ließen, die sie wohl nie bezahlt hatten. Nun gibt es eine neue gemeinsame Recherche von WDR und Süddeutscher Zeitung, die wie eine Weiterentwicklung der Cum-Ex-Masche wirkt. Eine Art Cum-Ex 2.0, wie Andreas Braun und Massimo Bonjani berichten.
Eigentlich war die amerikanische Börsenaufsicht SEC hinter ganz anderen Geschäften her. Als eine Art Beifang entdeckten sie jedoch, dass es Banken, Händler und Investoren offenbar auf ausländische Steuern abgesehen hatten. Um die einzusammeln, sollen sie amerikanische Aktienzertifikate benutzt haben, vorläufige American Depository Receipts, kurz ADRs. Die spiegeln normalerweise eine Aktie eines ausländischen Unternehmens, das an US-Börsen nicht gelistet ist, so kann man sie trotzdem dort handeln. Der Verdacht jedoch, in diesem Fall hatten Millionen von amerikanischen Papieren keine eigentlich notwendige Unterlegung mit echten Aktien.
Das Neue an dem Trick ist ja, dass man gar nicht bestehende Aktien nehmen muss, die man sich mühsam besorgen muss, sondern dass man quasi aus dem Nichts neue Papiere schafft, mit denen der Trick funktioniert. Das ist natürlich schon ziemlich clever, aber es ist gleichzeitig auch erschreckend, welche kriminelle Energie dahinter steckt.
Sagt Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Der Trick, den er meint, besteht darin, mit diesen neu geschaffenen Papieren eine Steuer zurückzuverlangen, die nie gezahlt worden war. Das ist zumindest der Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft Köln nachgeht. Sie ermittelt dabei gegen Mitarbeiter einer großen deutschen Bank wegen Steuervergehen.
Es ist auch richtig, dass die Staatsanwaltschaft Köln der Frage nachgeht, ob in den beschriebenen Pre-ADR-Geschäften neben Cum-Ex ein weiteres Modell liegen könnte, mit dem illegal die Kapitalertragssteuer gezogen wurde.
Bestätigte die Staatsanwaltschaft schriftlich WDR und Süddeutscher Zeitung. Wie viel Schaden der mögliche Steuerbetrug insgesamt angerichtet haben könnte, ist noch unklar. Erste Erkenntnisse legen nahe, dass es sich in Deutschland um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln könnte. Das Bundesfinanzministerium zeigte sich nach Konfrontation mit den Recherchen alarmiert. In einer Erklärung heißt es:
Das Bundesfinanzministerium geht diesen Vorwürfen mit Hochdruck nach und arbeitet dabei eng mit dem Bundeszentralamt für Steuern, das für die Erstattung von Kapitalertragssteuern zuständig ist, sowie mit den zuständigen Stellen der Bundesländer zusammen. Zugleich prüft das Ministerium, inwieweit die bestehenden Verfahren verbessert werden müssen, um Steuerhinterziehung weiter zu erschweren.
Auch erste Konsequenzen hat man schon gezogen. Per Erlass wurde das digitale Verfahren, mit dem möglicherweise illegal Steuererstattungen beantragt worden waren, gestoppt. Den Ursprung hat die bisher unbekannte Masche in den USA. Großbanken und Aktienhändler sollen dort mit den Aktienzertifikaten krumme Geschäfte gemacht haben. Einige haben deshalb schon Forderungen in Millionenhöhe der amerikanischen Börsenaufsicht SEC akzeptiert und Gewinne aus den Geschäften zurückgezahlt, darunter US-Töchter der Deutschen Bank. Schon das hätte eigentlich die Deutsche Bankenaufsicht auf den Plan rufen müssen, meint Gerhard Schick. Die Deutsche Bankenaufsicht BaFin kommentierte, ihre Kernaufgabe sei es, die Einhaltung der Aufsichtsgesetze zu überwachen, nicht aber die Einhaltung anderer Gesetze wie die des Steuerrechts.
Etwas Schlimmeres kann einem verdeckten Ermittler kaum passieren, als dass er enttarnt wird. Genau das aber war einem sogenannten V-Mann vergangene Woche in Niedersachsen widerfahren. Und zwar nicht, weil ihm die Ausspionierten auf die Schliche kamen, sondern weil ihn der eigene Verfassungsschutz enttarnte. Aus Versehen, so viel steht fest. Aber dies ist eine Panne von der Sorte, die normalerweise personelle Folgen nach sich zieht. Was heute auch passiert ist, berichtet Ann-Kathrin Johansmann.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat heute Nachmittag offiziell verkündet, dass Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger darum gebeten hat, aus ihrem Amt entlassen zu werden. Das sei das Ergebnis eines persönlichen Gesprächs zwischen beiden gewesen.
Am Ende des Gesprächs hat sie mich gebeten, sie von ihrem Dienstposten zu entbinden und auf einen anderen Dienstposten zu versetzen. Dem bin ich nachgekommen.
Pistorius hatte einen internen Ermittler damit beauftragt, zu klären, wie es passieren konnte, dass geheime Informationen über einen V-Mann ungeschwärzt in Gerichtsakten gelangt sind.
Aus dem Bericht seiner Arbeitsgruppe geht hervor, dass die Bearbeitung Mängel aufwies. Im Kern geht es um individuelle Fehler. Mitursächlich waren jedoch auch organisatorische Mängel und das in einem höchst sensiblen Bereich.
Mitarbeitern des niedersächsischen Verfassungsschutzes ist demnach ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Eine linke Aktivistin hatte per Gericht erwirkt, dass der Verfassungsschutz ihr offenlegt, welche Informationen über sie bei der Behörde gesammelt worden sind. In ihrer Akte befanden sich Informationen zu einem V-Mann, die der Verfassungsschutz hätte schwärzen oder aussortieren müssen. Das ist nicht passiert. Auf diese Weise gelang es der linken Szene in Göttingen, den V-Mann zu enttarnen und seine persönlichen Daten im Internet zu veröffentlichen. Es war Pistorius selbst, der Maren Brandenburger 2013 an die Spitze der Behörde geholt hat.
Ich habe Frau Brandenburger in dieser Zeit als sehr, sehr vertrauensvolle, kompetente Führungskraft erlebt, mit der ich sehr gerne und sehr eng zusammengearbeitet habe und auf die ich mich stets verlassen konnte und auf deren Rat ich gerne gehört habe. Von daher können Sie mir glauben, dass es mir nicht leicht fiel, jetzt diesen Abgang, diesen von ihr initiierten Abgang durch die Bitte um Versetzung als Konsequenz aus dieser Geschichte zu akzeptieren, aber es war am Ende der einzige Weg.
FDP-Fraktionschef Bürkner zeigte sich zufrieden mit dem Schritt der Verfassungsschutzpräsidentin.
Ich halte das für einen richtigen Schritt, dass Frau Brandenburger hier von der Leitung des Verfassungsschutzes abgelöst wird.
Das sei auch ein wichtiges Signal für die Arbeit des Verfassungsschutzes und an V-Leute, die massiv verunsichert seien, seit ein V-Mann des Verfassungsschutzes enttarnt worden ist.
Denn sonst ist dieses Instrument und dieser Informationsaustausch nicht mehr gewährleistet und damit ein Defizit in der Sicherheit in Niedersachsen gegeben.
Auch Helge Limburg, Verfassungsexperte bei den Grünen, begrüßt den Schritt der Ministerin.
Sie erspart damit auf jeden Fall ihrer Behörde und dem Land eine Hängepartie aller Maßen. Wir haben davor Respekt.
Doch mit dem Wechsel an der Spitze ist die Affäre um den niedersächsischen Verfassungsschutz noch nicht beendet. Unklar ist, ob weitere Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ihre Posten verlieren werden. Laut Innenminister Pistorius wird derzeit geprüft, ob gegen einzelne Mitarbeiter ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird.
Ein Leibgardist von Al-Qaida-Chef Osama bin Laden soll Sami A. einst gewesen sein. Der mutmaßliche Islamist beschäftigte den ganzen Sommer über die Behörden intensiv. An der Justiz vorbei hat ihn die Landesregierung Nordrhein-Westfalens im Juli nach Tunesien abgeschoben. Seitdem tobt ein Streit, ob der Mann nicht zurückgeholt werden muss. Dies muss vorerst nicht geschehen, hat nun das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. Bettina Altenkamp.
Der Tunesier Sami A. war trotz eines damals geltenden Abschiebeverbots nach Tunesien abgeschoben worden. Das hatte für viel Wirbel und Debatten über das Verhältnis der Landesregierung zu den Gerichten gesorgt. Mittlerweile hat Tunesien förmlich erklärt, dass Sami A. keine Folter droht. Diese diplomatische Zusicherung hat nun dazu geführt, dass das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen das ursprünglich wegen drohender Folter verhängte Abschiebeverbot aufgehoben hat. Eine andere Entscheidung steht allerdings noch aus, denn weil die Abschiebung rechtswidrig war, wurde gerichtlich angeordnet, dass Sami A. sofort zurückzuholen sei. Die Stadt Bochum kann nun beantragen, dass auch dieser Beschluss aufgehoben wird.
Es ist ein echter Gigant, der da seit längerem ins Wanken geraten war. Der Industriekonzern ThyssenKrupp beschäftigt weltweit über 150.000 Mitarbeiter. Der neue Vorstandschef will den Essener Riesen in zwei selbstständige Gesellschaften filetieren, was für Unruhe sorgt. Zudem drohen Kartellstrafen. Aus Konzernleitungssicht also hat es sicher schon entspanntere Tage für die Vorstellung einer Jahresbilanz gegeben, über die Jörg Marksteiner berichtet.
Es ist natürlich nur ein Zufall, dass der neue ThyssenKrupp-Chef seine erste Bilanz ausgerechnet am Buß- und B-Tag präsentiert. Doch das passt ganz gut, denn der Ruhrkonzern hofft auf bessere Zeiten und büßt gerade für Sünden aus der Vergangenheit. Denn dem Konzern droht eine Kartellstrafe wegen illegaler Preisabsprachen beim Verkauf von Stahl. Details wollte der Konzern heute nicht nennen, nur so viel sagte Rechtsvorstand Donatus Kaufmann.
Ermittelt wird gegen eine Reihe von Unternehmen und Verbänden. In Gesprächen mit dem Bundeskartellamt und auch aus eigenen Erkenntnissen sind wir zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Bußgeld auf über 50% gestiegen ist.
Verfehlungen aus alten Zeiten, als bei ThyssenKrupp auch Preise von Aufzügen und Schienen abgesprochen wurden. Sicherheitshalber musste er aber für die jetzt erneut drohenden Strafen Geld zur Seite legen. Mit Folgen, sagt Firmenchef Guido Kerkhoff.
Unter dem Strich steht ein Ergebnis von nur noch 60 Millionen Euro. Damit sind wir nicht zufrieden.
Denn das ist geradezu krümelig angesichts eines Umsatzes von 40 Milliarden Euro. Ein Gewinnrückgang von 80%. Das bedeutet auch, der Puffer für schlechte Zeiten wird immer kleiner. Das kommt ungelegen, denn der Essener Traditionsriese plant gerade große und teure Umbau- und Sanierungsarbeiten.
Willkommen auf der Baustelle.
Nicht nur, dass die 27.000 Stahlarbeiter das Essener Konzernhaus nach 200 Jahren gemeinsamer Geschichte verlassen und ausgestattet mit langjährigen Jobgarantien in eine Gemeinschaftsfirma mit dem bisherigen Konkurrenten Tata wechseln. Auch die restliche Firmenzentrale wird sich verändern. Kerkhoff will sozusagen eine riesige Trennwand mitten durch den Konzern ziehen. Bis zum Oktober wird das Alltagsgeschäft von ThyssenKrupp in zwei unabhängige Firmen aufgespalten. ThyssenKrupp Industrials mit dem Bau von Großfabriken, Autoteilen und Aufzügen und 90.000 Mitarbeitern. Auf der anderen Seite ThyssenKrupp Materials mit 40.000 Mitarbeitern im Stahlhandel, der Schmiedetechnik und im Schiffbau. Beide Einheiten sollen damit schneller, flexibler und bei den Anlegern gefragter werden, die in der Regel spezialisierte Firmen bevorzugen. Einen Stellenabbau soll es nicht geben. Klar ist nur, so ein grundlegender Umbau, der kostet erst einmal und zwar nicht wenig.
Diese Entzerrung des Bundesligaspieltags ging vielen Fußballfans entschieden zu weit. 5 Montagabendspiele finden derzeit pro Saison statt. Erst gestern kam es deshalb zu Protestaktionen der Fanszene. Doch nun hat der DFB bestätigt, ab der Saison 2021-22 wird alles wieder etwas kompakter und auf Montagsspiele in der Bundesliga wieder verzichtet, berichtet Martina Knief.
Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle für Fanprojekte, bezeichnete die Abschaffung der Montagsspiele als Signal, dass der Fußball zuhört. Zudem sei er sich sicher, dass dies in der Fanszene positiv aufgenommen werde. Der für den 13. Spieltag rund um die Montagspartie Nürnberg gegen Leverkusen angekündigte Stimmungsboykott soll allerdings stattfinden, so der Sprecher der Fanorganisation Unsere Kurve. Schließlich gehe es grundsätzlich um Spiele unter der Woche. Die DFL hatte heute bestätigt, dass bei der nächsten Medienausschreibung, also ab der Saison 2021-22, auf die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga verzichtet wird. Stattdessen sind weitere Sonntagsspiele geplant, vor allem mit Blick auf die Europa-League-Teilnehmer.
Der DFB pfeift sich beim Bundesliga-Montag selbst zurück, Martina Knief berichtete. Und damit endet auch das Echo des Tages. Und damit verabschiedet sich für heute Kai Küstner.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.